Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Wer morgen bei mir am Tisch liegt, lebt heute noch. Das sagt mein Gast, der Wiener Gerichtsmediziner Christian Reiter. Über 40 Jahre war er im Einsatz, hat mitgeholfen, teilweise spektakuläre Mordfälle aufzuklären. Durch seine Forschung sind mittlerweile auch Fliegenlarven wichtige Zeugen. Und nach wie vor ist er ein gefragter Experte, wenn es um Fragen zu Leben und Tod geht. Guten Morgen nach Wien. Guten Morgen, Professor Reiter.
Hallo Berlin. Liebe Grüße aus Wien.
Über Leben und Tod, so heißt auch das Buch, das der Journalist Florian Klenk über Sie und Ihre Arbeit geschrieben hat. Und in dem habe ich erfahren, dass Sie sich die Arbeit auch durchaus mit nach Hause nehmen. Also in Ihrem Arbeitszimmer gibt es auch Schädel und Mumien. Gäste kommen aber trotzdem noch gerne zu Ihnen. Oder wie reagiert Ihr Umfeld?
Naja, mein engeres Umfeld, das ist die Familie, die hat sich im Laufe der Jahrzehnte daran gewöhnt. Die Personen, die ich bei mir zu Hause in der Kanzlei begutachte, die haben aber keinen Zutritt zu diesem Material. Das sind sozusagen meine Privatsammlung, die ich auch für wissenschaftliche Zwecke immer wieder heranziehe.
Und das heißt, so eine klare Trennung zwischen Arbeit und Privat hat es für Sie nie gebraucht, außer dass Sie da halt ein Zimmer haben, was Sie abschließen können zu Hause?
So ist es. Das heißt, mein Hobby war mein Beruf und ich hatte daher das Glück, dass ich auch nie arbeiten gehen musste.
Christian Reiter, wir werden heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur Einblicke in diese Arbeit bekommen und wir werden zum Beispiel erfahren, wie er Mörderinnen und Mörder immer wieder überführen konnte. In dem Buch über seine Arbeit von Florian Klenk bin ich über für mich, ja, sagen wir mal, sehr bemerkenswerte Sätze gestolpert. Zum Beispiel: Der Mensch innen müffelt wie der Schlafsaal eines Pfadfinderlagers. Woraus setzt sich dieser Geruch zusammen, Herr Reiter?
Nun ja, der Geruch eines Menschen im Inneren ist extrem stark einerseits von seinen Ernährungsgewohnheiten abhängig und daher auch von seiner bakteriellen Besiedelung des Darms. Ich würde sagen, jeder riecht ein bisschen anders. Aber es gibt so ein breites Bouquet. Wenn man also viele Leichen gerochen hat, würde man sagen, das ist eigentlich ein Standardgeruch. Und für einen Laien würde ich sagen, erinnert an einen Schlafsaal in der Früh bei einem Pfadfinderlager.
Schlecht gelüftet.
Ja, wie gesagt, wenn man den Bauch eines Menschen öffnet, dann kommt einem so ein Wölkchen entgegen. Und das ist für den Gerichtsmediziner nicht unwichtig, weil wir auch viele Diagnosen, insbesondere Vergiftungen, schon alleine am Geruch vermuten können.
Da ist ja dieser berühmte Marzipangeruch zum Beispiel von Blausäure, ne?
Wobei ich gestehen muss, ich habe den genetischen Defekt, dass ich die Blausäure nicht rieche. Ach. Und das bedeutet, wenn wir so einen Leichnam am Tisch haben, dann schmunzeln alle bereits im Umfeld, weil die das riechen und sie sich sozusagen die Frage stellen, kommt der Reiter drauf oder nicht. Aber es gibt noch ein paar andere Befunde, an denen man es auch erkennt. Und wenn man dieses Defizit von sich selbst kennt, dann muss man sich halt entsprechend verhalten, damit man solche Fälle nicht übersieht.
Was ich auch interessant fand, auch der Mageninhalt von Verstorbenen liefert im wahrsten Sinne des Wortes wichtige Puzzlestücke für ihre Arbeit. Also da greifen sie auch beherzt tatsächlich in den Magen rein.
Also nach einer durchzechten Nacht bedarf es schon einer Überwindung, sich des Mageninhaltes eines Verstorbenen zu widmen. Aber es ist richtig, was Sie sagen. Der Mageninhalt und auch der Inhalt des gesamten Verdauungstraktes ist interessant, weil man daraus die Speisenfolge der letzten Tage rekonstruieren kann. Und das kann in einem Kriminalfall sehr hilfreich sein, wenn man also den Exekutivbeamten mitteilen kann, die letzte Mahlzeit war eine Pizza mit Oliven und Pilzen. Und die vorletzte Mahlzeit, die dürfte irgendein Nudelgericht gewesen sein, in dem also irgendwelche Kräuter oder Gewürze vorhanden waren. Das heißt, man muss sich mit dem Verdauungstrakt intensiv beschäftigen, man muss den schlemmern, so wie bei Gold waschen, um verschiedene Partikel zu finden. Aber das kann einen Kriminalfall weiterbringen.
Wenn Sie jetzt sagen, nach so einer durchzechten Nacht möchte man das nicht unbedingt machen, aber grundsätzlich darf einem als Gerichtsmediziner wahrscheinlich nichts eklig sein, nichts Menschliches irgendwie fremd.
So ist es. Das bedarf einer gewissen inneren Einstellung. Alle diese Dinge sind unter Anführungszeichen natürliche Dinge und gehören einfach zum Leben und zum Sterben dazu. Und wenn man sich davon ein bisschen distanziert emotionell, dann kann auch einmal ein Darminhalt faszinierend sein.
Sie haben ja im Laufe Ihrer Karriere bei der Aufklärung vieler spektakulärer Fälle mitgewirkt. International groß berichtet wurde zum Beispiel über die sogenannten Todesengel von Lainz. Das waren vier Krankenschwestern, die ihre Patienten, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Wasser getötet haben. Mundpflege wurde das genannt. Was hat es damit auf sich?
Ja, Sie haben das etwas beschönigt. Es gibt in der Pflege von Patienten, die also im Sterben liegen, gibt es die Technik der sogenannten Mundpflege, bei der die vertrockneten Krusten an den Lippen und in der Mundhöhle, wenn diese Leute nur mehr über den Mund atmen, meistens bewusstlos sind, starken Mundgeruch entwickeln. Da versucht man dann dieses Wohlbefinden der Patienten, ob sie es mitbekommen oder nicht, zu verbessern, indem man diese Krusten löst und auch mit einer Zitronengeschmack den Mund mit Glycerin auswischt. Und dieser Terminus Mundpflege wurde missbraucht, indem die Patienten dann in den Rachen so in der Größenordnung eines Viertel bis Viertel Liters, ungefähr Achtel, Viertel Liter Flüssigkeit in den Rachen geschüttet wurde und damit mit einer Technik, die diese Schwestern entwickelt haben, das Eindringen von Flüssigkeit in die Atemwege erzielt wurde. Und die Leute sind dann nicht schlagartig, aber in den darauffolgenden Stunden an einer Verschleimung der Atemwege und an der Problematik der Lunge gestorben. Und diese Technik des Tötens von Patienten hat sich sozusagen als unter Anführungszeichen Mundpflege dann etabliert.
Und normalerweise hätte man da ja vielleicht gar nicht erstmal nachgeschaut, weil das sowieso Todkranke gewesen sind. Wie sind Sie den Vieren dann trotzdem auf die Spur gekommen?
Es war so, dass einige dieser Patienten auch von Pathologen dieses Krankenhauses obduziert wurden und Gewebeproben aus der Lunge für mikroskopische Untersuchungen entnommen wurden. Und diese Gewebeproben habe ich mir kommen lassen, sie nachuntersucht. Und da konnte ich Befunde finden, wie sie typisch für das Ertrinken, also das Hineingelangen von Süßwasser in die Lungenbläschen, zu beobachten ist. Und ich habe daraus geschlossen, dass diese Todesfälle mit einem Einflößen von Süßwasser in die Atemwege verbunden war. Und nachdem auch unter den Schwestern gesprochen wurde, dass es diese Technik gäbe, konnte ich bestätigen, ja, diese sogenannte Mundpflege ist tatsächlich geeignet, Patienten zu töten.
Was gibt Ihnen denn grundsätzlich den Impuls, wo Sie gucken, wo Sie suchen müssen? Oder ist es jedes Mal wie so ein Buch, was Sie aufschlagen und dann gehen Sie durch alle Seiten?
So ist es. Das heißt, man sollte eigentlich an jede Obduktion herangehen, als wäre es ein einzigartiger Fall, auch wenn sich dann herausstellt, das ist also eine Konstellation, die man schon 100-mal gesehen hat. Aber man sollte so wenig wie möglich vorurteilsbelastet an einen Fall rangehen. Man sollte den komplett durchscreenen nach einem bestimmten Schema. Man sollte offen sein für jede Auffälligkeit, Material aufheben, mikroskopische Untersuchungen, toxikologisch-chemische Untersuchungen anschließen. Und man muss jeden einzelnen Fall ernst nehmen, auch wenn schon von vornherein irgendwelche Verdachtsmomente geäußert werden, die einem in eine falsche Richtung führen könnten.
Diese Möglichkeit, Gerechtigkeit herzustellen, tröstet Sie das darüber hinweg, dass Ihre Arbeit als Mediziner ja immer beginnt, wenn es eigentlich schon zu spät ist?
Ja, die Gerichtsmediziner oder wie ihr im Norden sagt, die Rechtsmediziner, sind so ein Berufszweig wie vieles in der Medizin, das sich sozusagen hinter den Kulissen abspielt. Das heißt, wir stehen selten im Mittelpunkt. Wir arbeiten im Finstern, also die im Lichte stehen und die im Finstern, sieht man nicht. Und das ist aber trotzdem sehr befriedigend, wenn man da durch seine Arbeit der Justiz behilflich sein kann, Recht zu sprechen. Ob das, was Sie als Recht sprechen, dann auch immer okay ist, das ist das Problem der Juristen. Wir versuchen, die Grundlagen zu schaffen, damit die Juristen ihre Entscheidungen treffen können.
Gerichtsmediziner Christian Reiter war den Toten auch in seiner Kindheit nah. Er hat viel Zeit auf Friedhöfen verbracht, zusammen mit seiner Urgroßmutter. Was hat Sie beiden dorthin geführt?
Naja, meine Eltern waren berufstätig, meine Großmutter ebenfalls. Und ich hatte eine Urgroßmutter, die schon mehr in der Vergangenheit gelebt hat. Das heißt, sie hat sehr an der Geschichte ihres Mannes und ihrer Geschwister gehangen. Und das hat sie auch immer wieder auf Friedhöfe gebracht. Und meine Urgroßmutter, die Erziehung des Kleinkindes Christian Reiter sozusagen übernommen hat, war der Meinung, ein Kind, wie das so in Wien heißt, ein Kind kehrt an die frische Luft. Das heißt, sie hat mich an die frische Luft gebracht. Ich bin ja ein Großstadtkind und die Friedhöfe in Wien liegen an der Peripherie der Stadt, sind so als Parklandschaften gestaltet, recht hübsch. Und sie hat alle ihre Verwandten, die in der Zwischenzeit verstorben waren, immer wieder regelmäßig auf den Friedhöfen besucht und hat mich mitgenommen, damit ich an die frische Luft komme. Und das hat dazu geführt, dass auch von Kleinkindheit an meine Beziehung zu Friedhöfen eher eine positive geworden ist. Und ich habe dann, weil mir phasenweise dann auch etwas langweilig war, so mit Matchbox-Autos auf den Grabplatten, Sie wissen, die sind schon schön poliert, da rollen die Autos so schön. Dann bin ich da gesessen, habe mit meinen Autos gespielt, meine Urgroßmutter hat mir Geschichten ihrer Verwandtschaft erzählt und hat erzählt von der Tante sowieso, die hier in diesem Grab liegt. Und ich habe mit meiner kindlichen Fantasie mir überlegt, wie schaut diese Tante da unten in diesem Grab aus? So wie Schneewittchen im gläsernen Sarg. Als Kind hat man ja keine Vorstellungen. Aber es hat meine Fantasie wahnsinnig beflügelt. Und ich habe mich eigentlich ein halbes Leben immer wieder gefragt, wie schauen denn die da unten aus? Und ich muss gestehen, als ich dann Gerichtsmediziner geworden bin, bin ich derjenige in unserem Institut gewesen, der sich immer um Exhumierungen gerissen hat, weil Exhumierungen immer wieder faszinierend sind, weil sich Leichen unter der Erde sehr unterschiedlich verhalten. Es hängt vom Boden ab, es hängt vom Luftzutritt ab und so weiter. Und dieses Thema hat mich auch immer fasziniert und ist auch in meine wissenschaftlichen Tätigkeiten eingeflossen.
Wie Leichen sich verhalten, darüber werden wir später auch noch reden. Es gibt aber auch noch andere Spuren in Ihrer Kindheit, die so ein bisschen Sie in eine gewisse Richtung, sagen wir mal, geleitet haben. Ihr Urgroßvater, der war tatsächlich auch schon als akademischer Maler tätig, der pathologische Präparate für Fachbücher erstellt hat. Das war natürlich vor Ihrer Zeit und wahrscheinlich hält man sowas dann von Kindern auch erstmal fern oder hat das auch Einfluss auf Sie gehabt?
Naja, meine Urgroßmutter, und das war die Ehefrau dieses verstorbenen Malers, hat mir auch immer wieder von ihm erzählt. Er hatte immer wieder den Auftrag, medizinische Fachliteratur zu illustrieren, hat überwiegend Lithografien gemacht und hat dann diese Präparate, die er abbilden musste, in sein Atelier mitgenommen, hat dort dann diese Illustrationen durchgeführt, dann die Illustrationen abgeliefert, damit sie in Druck gehen können. Und vielfach sind diese Präparate dann bei ihm im Atelier verblieben. Niemand hat sie mehr abgeholt. Und dann kamen sie auf den Dachboden des Hauses. Und dort sind sie dann bis zum Zweiten Weltkrieg gelagert gewesen und mussten dann in den Kriegsjahren entsorgt werden, weil sonst Brandgefahr bestanden hätte. Die sind ja alle in Spiritus eingelegt gewesen Und über die Geschichte dieser Präparate, wie sie entsorgt wurden, hat mir meine Urgroßmutter berichtet. Und das können Sie zum Beispiel in diesem Buch auch nachlesen.
Ja, Sie selbst sind 1955 geboren. Da waren diese Präparate natürlich schon entsorgt. Sie haben aber tatsächlich auch früh begonnen, tote Tiere zu sezieren als Kind. Was war denn da Ihre Motivation?
Es war so, dass ab Schulbeginn ich immer in den Sommerferien am Land, also im ländlichen Umfeld verbracht habe. Man hat mich sozusagen aufs Land geschickt über die Sommermonate und ich habe dort das Leben der Landjugend miterlebt. Und da gehört das Füttern der Tiere genauso wie das Schlachten der Tiere dazu. Und ich habe zahllose Male bei Schlachtungen teilgenommen und es hat mich immer das Innenleben so eines Tieres interessiert. Ich war immer bei diesen Schlachtungen und Zerteilen der Tiere dabei. Auch da habe ich schon die ersten Geruchseindrücke mitbekommen. Aber die Neugierde, wie so ein Körper innen aufgebaut ist, war viel stärker als jede Abscheu. Und so habe ich eigentlich von Anfang an, von Kleinkindheit an, eine Beziehung zum Innenleben von Tieren bekommen.
Können Sie sich diese Neugierde erklären?
Ich glaube, das ist einfach eine meinem Wesen oder meiner Genetik innewohnende Eigenschaft. Ja? Neugierde ist überhaupt das, was mich mein ganzes Leben vorantreibt.
Haben sich Ihre Eltern denn da auch mal Sorgen gemacht? Also das Kind, was mit Feuereifer tote Tiere seziert? Oder konnten die das nachvollziehen?
Also ich habe zum Beispiel, meine Mutter hat im Herbst, wenn gejagt wurde, immer wieder bei Bauern Feldhasen gekauft, die geschossen wurden. Und weil man wusste, dass ich das geschickt mache, hat man mir immer wieder dieses Abhäuten der Hasen übertragen und das Zerteilen der Hasen. Und ich hatte einen Vater, der in seiner Jugend irrtümlicherweise eine Flüssigkeit mit Lauge getrunken hat und sich die Speiseröhre verätzt hat und der daher immer nur ganz kleine Bissen schlucken konnte. Und mein Vater war daher ein langsamer Esser, der viel gekaut hat. Und bei den Hasen war das so, dass er mit Sicherheit jedes Schrotkügelchen, das ich übersehen habe beim Zerteilen der Hasen, zerbissen hat. Und dann wurde ich geschimpft, dass ich nicht aufgepasst hätte, den Hasen auch von diesen Schrotkügelchen zu befreien. Und so habe ich schon als Jugendlicher Schusskanäle sondiert und Schrotkugeln gesucht. Also meine Eltern haben sich darüber nicht wirklich den Kopf zerbrochen. Das war ein Teil des Lebens und der Christian Reiter hat sich dafür interessiert.
Aber Ihre Eltern wollten trotzdem nicht, dass Sie Tierarzt werden?
Ich wollte primär Tierarzt werden, weil ich einfach im ländlichen Bereich geprägt wurde, Umgang mit Tieren. Und das haben aber meine Eltern absolut hintertrieben. Und als ich dann das Abitur gemacht habe, war eigentlich die große Enttäuschung, Veterinärmedizin darf es nicht werden. Und da habe ich mich entschlossen, Humanmedizin zu studieren, obwohl das im ersten Moment gar nicht die große Faszination für mich war.
Warum sind Sie denn dann eigentlich auf Richtung Gerichtsmedizin eingebogen, eben weil Sie sich immer schon ja durch diese Prägung auf Friedhöfen auch für den Tod interessiert haben? Oder gab es da jetzt nie irgendwie den Wunsch, tatsächlich auch lebendige Patienten zu heilen?
Also ich war so mit etwa 20 Jahren ein eher schüchterner Typ. Ich war da ein bisschen Kommunikationsprobleme gehabt mit Menschen. Ich wollte mit Menschen nicht wirklich viel zu tun haben. Und insbesondere war für mich es eine Abscheu, Patienten, die zum Beispiel unheilbar krank gewesen wären, darüber zu informieren, dass ihr Leben demnächst zu Ende gehen wird. Und dieses Kommunizieren über schreckliche Dinge mit Menschen, das wollte ich nicht machen. Und daher war für mich auch die Humanmedizin nicht das Thema. Und als ich dann doch Humanmedizin aus der Not heraus studiert habe, hat mir ein Kommilitone geraten, du solltest dich im Sommer für eine Ferialpraxis in einem Krankenhaus bewerben. Die zahlen gut, da kann man im Labor Tätigkeiten machen, da hat man nichts mit Patienten zu tun. Und ich habe mich damals beworben und man hat mir zugesagt, ja, ich komme in ein Labor. Und ich kann mich noch genau erinnern, am 1. Juli bin ich dort zu der Personalchefin gekommen und habe gesagt, grüß Gott, mein Name ist Reiter. Ich käme wegen der Ferialpraxis und dann hat sie für mich die Weichenstellung im Leben gesagt, ja, es tut mir leid, dieser Laborplatz ist bereits vergeben, wir haben personell umgestellt. Sage, naja, aber es ist der 1. Juli, ich kann mir keine andere Ferialjob suchen. Und dann hat sie gesagt, auf der Pathologie hat der Prosekturgehilfe eine Hepatitis bekommen, da könnten Sie einspringen. Und ich sage dann immer spaßhaft, ich war jung und brauchte das Geld, bin auf die Pathologie gegangen und habe dort die Faszination des Sezierens kennengelernt, die mich dann 45 Jahre meines Lebens begleitet hat.
Gerichtsmediziner Christian Reiter hat gerade erzählt, wie schon früh sein Interesse für das Körperinnere geweckt wurde. Und es scheint so zu sein, dass es wenig gibt, was ihm in seinem Beruf noch nicht begegnet ist. Sogar ein noch lebender morgens im Kühlhaus der Gerichtsmedizin. Wie ist er dort gelandet?
Also es war nicht auf der Gerichtsmedizin, sondern es war in jenem besagten Krankenhaus, wo ich für Realjobs gemacht habe. Als Seziergehilfe. Und unter den Seziergehilfen hat man sich das so arrangiert, dass nicht alle um 7:30 in der Früh erscheinen mussten. Die Ärzte sind um 8 Uhr in den Seziersaal gekommen und wollten dann, ich sage das immer so, den Tisch gedeckt haben. Mhm. Das heißt, es musste ein Leichnam am Tisch liegen, es musste das Werkzeug arrangiert sein und es sollte auch die Krankengeschichte bereits dort aufliegen. Und darum hatte sich der Obduktionsgehilfe in der ersten halben Stunde vor 8 Uhr zu kümmern. Und wenn man also alleine so einen Leichnam vom Kühlhaus, Sie kennen das aus den Kriminalfilmen mit diesen Nierostertüren, wenn man da einen Leichnam dann auf ein Wägelchen geben muss und das zum Seziertisch und dann dort ablegen soll, dann ist man gut beraten, dass man sich keinen 150 Kilo schweren Mann hier nimmt, weil das ist für die Wirbelsäule und für den Körperbau nicht gesund. Man schaut, dass man sich da als erste Leiche am besten so einen 50 Kilo Tumorpatienten auflegt. Das kann man alleine
stemmen,
ohne Probleme schaffen. Mhm. Und damit man sich ein Bild machen kann, wie schauen denn die aus, die in den letzten 24 Stunden gekommen sind, kann man diese einzelnen Türen vorne aufmachen, das ist aber mühsam. Man kann aber auch dieses Kühlhaus von hinten betreten. Und da gibt es eine dicke Thermotüre, die macht man auf und dann geht so wie im Eiskasten das Licht an. Und dann blickt man so von hinten auf die, ich würde sagen, wie beim Bäcker, die Brötchen liegend in den Blechen liegenden Verstorbenen. Und dann sieht man, aha, auf diesem Blech, da liegt ein Magerer und auf jenem Blech liegt ein Dicker. Und als ich eines Tages in der Früh komme und diese Thermotüre aufmache, um zu schauen, setzt sich bei dem Geräusch öffnen der Türe und ich in diesem Kühlraum, setzt sich plötzlich eine Leiche, die dort eingehüllt war, so in ein weißes Leintuch, setzt sich auf seinem Blech auf und sagt auf Wienerisch, Satz deppert, also seid ihr blöd. Und ich war so erschrocken, dass ich diese Türe schlagartig wieder zugemacht habe und mir gedacht habe, ich muss eine Halluzination haben, weil ich vertraue offenbar diesen Job nicht. Und dann kam der gestandene Prosekturgehilfe, der dort schon viele Jahre gearbeitet hat, und hat zu mir gesagt, Buhr, was schaust denn so? Und ich sage, da drinnen sitzt einer. Und dann sagt er, na gut, dann tun wir halt wieder raus. Und es hat sich dann herausgestellt, dass dieser Patient in den frühen Morgenstunden auf der Station, wo er gelegen hat, für tot erklärt wurde und man gemeint hat, bringt's ihm schnell auf die Pathologie, dann kommt er heute noch zum Sezieren dran. Und der lag so ungefähr 2 Stunden bei 4 Grad plus im Kühlhaus. Unbegleitet, nur in einem Leintuch eingeschlafen.
Das hätte auch schon tödlich ausgehen können.
Das hätte fast tödlich ausgehen können. Er war auch, wie ich mich erinnern kann, fast nicht kontaktierbar. Ich sage immer, er wusste nicht, ob er ein Männchen oder ein Weibchen ist. Ja? Und wir haben ihn dann einfach gebettet, wir haben ihn gerubbelt und dann hat der Prosekturgehilfe zu mir gesagt, ruf an auf der Station, die sollen sie ihn wiederholen. Und dann war er weg, dann hat man ihn geholt und ich habe mir gedacht, der übersteht das nicht. Ich habe mir gedacht, in den nächsten Tagen wird der kommen. Der kam aber nie wieder. Das heißt, offenbar ist der entlassen worden und ich habe mir dann gedacht, meine Güte, das ist eigentlich inakzeptabel, dass solche Fälle passieren können. Und ich habe dann gesagt, das ist eigentlich ein Skandal. Und darauf hat der wieder auf gut Wienerisch gesagt, halt die Pappen, also halte den Mund, wenn du bei uns weiterarbeiten willst, vergiss das. Und ich habe es nicht vergessen. Und als ich dann auf der Hochschule, an der Universität meine Studenten ausgebildet habe, auch zur Frage, wie diagnostiziert man den Tod eines Patienten, war das für mich immer der Anlass, dass ich gesagt habe, ein Arzt muss auch wissen, wie er den Tod eines Menschen mit Sicherheit diagnostiziert, damit solche Fälle nicht passieren mehr dürfen. Und ich hoffe, nachdem ich also, glaube ich, fast 1,5 Generationen Mediziner ausgebildet habe, dass das wahrscheinlich in Zukunft so nicht mehr passieren wird.
Wie lässt sich dann zweifelsfrei feststellen, der Mensch ist wirklich tot?
Also wenn Sie keine apparativen Möglichkeiten haben, dann müssen Sie schauen, ob dieser Verstorbene Totenflecke hat. Die entstehen meistens so in der Größenordnung von einer halben Stunde bis Stunde nach Herzstillstand. Die sieht man im Nacken. Und wenn jemand solche Totenflecke hat, dann kann man mit Sicherheit sagen, der ist nicht mehr zu retten, der ist tot und den kann man dann auch für tot erklären.
Wenn ein Toter vor Ihnen liegt, hat er für Sie noch etwas Menschliches?
Ich habe in meinem Leben viele Leute, also viele, vielleicht in der Größenordnung von 20 bis 30 Personen seziert, die ich zu Lebzeiten gekannt habe. Und ich hätte diese Personen nicht wiedererkannt, wenn ich nicht den Namen gelesen hätte auf dem Gerichtsakt. Denn wir prägen uns die Gesichter unserer Mitmenschen im lotrechten Zustand ein. Das heißt, wenn wir uns einander gegenüber sitzen, dann kenne ich ihr Gesicht in einer senkrechten Körperhaltung. In dem Moment, wo sie um 90 Grad gekippt auf einem Seziertisch liegen, erkenne ich sie wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Und dann gibt es selbstverständlich auch das Problem, dass die Mimik eines Toten doch ganz anders ist, entspannter, sodass Personen, die man gekannt hat, am Seziertisch fast nicht wiedererkennt. Und menschlich ja, weil einfach diese Form dieses Menschen da ist. Aber für mich als Wissenschaftler und als Gerichtsmediziner ist das eine Hülle, die ich wissenschaftlich bearbeite, wo ich Befunde erhebe, wo ich Fakten aufdecke. Und für mich ist das Arbeitsmaterial, weil ich vergleiche das dann immer so wie die Puppe eines Schmetterlings, wo der Schmetterling geschlüpft ist. Es bleibt dann die Hülse über, aber der Schmetterling ist weg.
Aber wenn Sie sagen, Sie haben auch Bekannte seziert, Distanz zum Objekt oder zu dieser Person braucht es also nicht. Das haben Sie sich durchaus auch immer zugetraut, auch Menschen zu sezieren, die Sie zu Lebzeiten kannten.
Ja, weil es sich hier um einen anderen Aggregatzustand handelt und es nur mehr die Hülse ist, die ich bearbeite. Aber das, was ich an diesem Menschen geschätzt oder nicht geschätzt habe, was diesen Menschen ausgemacht hat, ist entwichen.
Gerichtsmediziner Christian Reiter hat einen Teil seiner forensischen Forschungsarbeit Fliegen gewidmet, denn die spüren anscheinend, wenn es mit uns zu Ende geht. Sie erkennen einen sterbenden Organismus. Heißt das, ich muss mir Sorgen machen, wenn mich eine Fliege umschwirrt, Herr Reiter?
Naja, Sie könnten sich Sorgen machen, wenn diese Fliege auf Ihnen herumkrabbelt, weil Sie wissen nicht, wo diese Fliege vorher war. Denn sie könnte von einem Leichnam kommen und dieser Leichnam könnte Bakterien enthalten haben, die ihnen nicht gut tun. Also das heißt, der Umgang mit Fliegen ist schon mit einer gewissen Vorsorge oder mit einer gewissen Hygienegedanken verbunden. Deshalb stehen auch die Fliegen nicht gerade in einem besonders positiven Image.
Aber wie registrieren denn Fliegen, dass ein Organismus stirbt?
Es ist vermutlich so, dass die Flüssigkeiten in den Gesichtsöffnungen, also ich denke jetzt hier an Augenwinkel, Nasenöffnungen und Mund, dass diese Flüssigkeiten, die wir ja regelmäßig in den oberen Verdauungstrakt ableiten, wir schlucken unseren Speichel, wir ziehen unser Nasensekret auf, diese Flüssigkeiten sind beim Sterbenden stagnierend. Das heißt, sie fließen nicht mehr so gut ab und es reichern sich daher Bakterien, Geruchsstoffe, die wir in der Mundhöhle und in der Nase haben, reichern sich an und diese Bakteriengeruchsstoffe dürften von den Fliegen mit einer viel, viel höheren Präzision wahrgenommen werden als wir als Menschen. Wir sind ja als Menschen auf der Nase fast taub, aber diese Geruchsstoffe werden von den Fliegen wahrgenommen und die erkennen, dass hier sozusagen ein Organismus im Absterben ist und machen sich bereit, unmittelbar nach Eintritt des Todes diesen Leichnam zu besiedeln. Denn wer als erster da ist, der kriegt das beste Substrat. Denn wenn die Bakterien begonnen haben, auch diesen Leichnam abzubauen, dann ist das Substrat, auf dem die Nachkommen der Fliegen heranwachsen, nicht mehr so hochwertig wie frisches Material.
Und diese Besiedlung ist für Sie als Gerichtsmediziner auch sehr interessant. Was sagt die Ihnen, was erzählt die Ihnen?
Ja, da gibt es verschiedenste Informationen. Sie finden bestimmte Fliegenarten nur in bestimmten Biotopen. Das heißt, sie können aus der Besiedelung eines Leichnams und der dort aufzufindenden Arten etwas über das Biotop sagen, in dem dieser Leichnam gelegen hat, als die Eier abgelegt wurden. Es kann also sein, dass ein Leichnam von der Lokalisation A in eine Lokalisation B verlagert wurde, um sie zum Beispiel zu verstecken. Und da können wir etwas sagen, wie sah die ursprüngliche Lagerungsbedingung aus, weil in den verschiedenen Biotopen andere Arten vorkommen. Aber, und das ist, glaube ich, das Wesentliche, wir können aus der Entwicklungsgesetzmäßigkeit dieser Larven können wir zurückrechnen auf den Zeitpunkt der Eiablage und können daher bei der Ermittlung der Todeszeit behilflich sein als forensische Insektenkundler, weil wir zwar nicht die Todeszeit feststellen können, aber wir können die Todeszeit eingrenzen. Und wenn wir dann noch andere Parameter hinzuziehen, dann gelingt es vielleicht, die Todeszeit so auf eine Größenordnung von einem Vierteltag einzugrenzen. Und das hilft den Kriminalbeamten selbstverständlich bei ihren Ermittlungstätigkeiten.
Also ein weiteres Puzzlestück. Wir haben ja schon über Ihr Interesse für das Körperinnere gesprochen. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Innersten aus? Also, Sie haben so viel mit Verbrechen zu tun gehabt. Haben Sie sich auch dafür interessiert, warum ein Mensch böse wird? Oder gibt es so eine Kategorie für Sie überhaupt?
Nein, ich glaube, dass grundsätzlich in jedem Menschen das Gute und das Böse schlummern. Es ist eine Frage, wie im Rahmen der Sozialisierung eines Menschen sich dieser Mensch entwickelt, welchen Stellenwert er den guten und den negativen Dingen einräumt. Es gibt aber an sich keinen guten und keinen schlechten Menschen, sondern man wird so erzogen und man wird so durch seine Umgebung gelenkt. Und da bedarf es halt einfach auch der Vernunft, dass man sich einfach gegen gewisse Einflüsse schützt oder gewissen Strömungen nicht folgt.
Einer der Fälle, der ohne Sie nie aufgeklärt worden wäre, war der von Elfriede Blauensteiner. Das passt, glaube ich, ganz gut, weil das ist eine Frau, die ja in ihrer Kindheit vieles über sich ergehen lassen musste. Und diese Elfriede Blauensteiner, die wurde dann später berühmt als schwarze Witwe, die auf sehr perfide Weise ihre Partner umgebracht hat, ohne dass jemand Verdacht geschöpft hat. Sie hat ihre Opfer nämlich mit einem Medikament in einen Dämmerzustand gebracht und dann mit kalten Umschlägen unterkühlen lassen. Wie haben Sie diese Täterin überführt?
Naja, das war so, dass ich den Schlüsselfall, der diese ganze Serie von Tötungsdelikten begonnen hat, es war der letzte Fall, den die Elfriede Blaunsteiner sozusagen begangen hat, da wurde ich gerufen zu einer Obduktion eines unklaren Todesfalles und ich habe diesen alten Herrn obduziert und habe eigentlich am Ende der Obduktion, das ist so ein bisschen der Albtraum jedes Gerichtsmediziners, keine Todesursache gehabt. Also er hatte altersbedingte Erkrankungen, aber es war nicht so, dass ich sagen konnte, ja, ich habe eine Todesursache, die kann ich unterschreiben. Und dann habe ich mikroskopische Untersuchungen durchgeführt und dann habe ich toxikologische Untersuchungen veranlasst und da wurde im Körper dieses Verstorbenen ein Medikament gefunden, ein Antidepressivum, das zwar grundsätzlich geeignet ist, einen Menschen zu betäuben, aber man müsste schon enorme Mengen dieses Wirkstoffes in den Körper einbringen, dass es zum Tod kommt. Und bei der mikroskopischen Untersuchung war es so, dass hier Befunde zu erheben waren, wie wir sie bei Unterkühlungstodesfällen sehen. Und da war für mich die Frage, ob diese Person betäubt wurde und in eine Situation gebracht wurde, dass er unterkühlt wurde. Später habe ich dann erfahren, dass die Frau Blaunsteiner diesen betäubten Mann mit Badehandtüchern, die sie vorher nass gemacht hat und in der Tiefkühltruhe gefroren hat, ihn eingewickelt hat und so seinen Unterkühlungstod herbeigeführt hat. Und das war der Schlüsselfall, mit dem wir dann die Männer der Elfriede Blaunsteiner zurückgehend recherchiert haben und festgestellt haben, die sind alle eines nicht natürlichen Todes gestorben. Und sie wurde, was in Österreich ja ganz selten bis jetzt passiert ist, zweimal zu lebenslanger Haft verurteilt.
Das zeugt ja aber auch davon, dass tatsächlich jedes kleinste Detail wichtig ist. Und Sie monieren im Buch über Sie, dass aus Ihrer Sicht medizinisches Personal und auch Polizistinnen und Polizisten zu wenig darüber wissen, wie man zum Beispiel Verletzungen dokumentiert, die auf Verbrechen hindeuten. Deshalb würden viele Täter straffrei ausgehen. Über was für Dimensionen reden wir da?
Ja, wir haben, und das ist auch eine sehr gute Entwicklung in unserer Gesellschaft, uns in den letzten Jahren doch sehr intensiv damit beschäftigt, mit Gewalt in der Familie. Wenn also solche misshandelten Personen in ein Spital kommen, um ihre Befunde dokumentieren zu lassen, dann erleben wir täglich, dass die Ärzte in den Krankenhäusern diesbezüglich zu wenig sensibilisiert wurden. Es gibt in einzelnen Regionen, auch in Deutschland, so Anlaufstellen für solche Opfer, die dann geschult sind und die entsprechenden Dokumentationen durchführen, damit es dann auch zu entsprechenden rechtlichen Konsequenzen kommt. Aber der Durchschnittsarzt, der in Österreich, und das ist für Österreich leider Gottes eine sehr traurige Entwicklung, im Rahmen seines Medizinstudiums der junge Arzt nichts mehr über Gerichtsmedizin lernt und daher auch seine Stellung als Arzt, als Gerichtszeuge nicht kennenlernt, führt dazu, dass diese Dokumentationen schlecht sind und das führt dann dazu, dass im Zweifel für den Angeklagten bei Gericht sehr oft Freisprüche stattfinden, die verhindert werden hätten können, wenn die Ärzte besser ausgebildet wären.
Woran liegt das, dass das tatsächlich eben in der Ausbildung keine Rolle mehr spielt?
Weil die Universitäten die Meinung vertreten, Gerichtsmedizin ist so ein Orchideenfach, das muss man nicht unbedingt in den Lehrplan aufnehmen. Wer dann später Gerichtsmediziner werden will, der kann das dann separat lernen. Aber der Durchschnittsarzt sollte nicht unbedingt zwischen einer Stichwunde und einer Schnittwunde unterscheiden können. Da bin ich anderer Meinung.
Aus Ihrer jahrelangen Arbeit, ich denke, das ist eine Frage, die Sie häufiger hören, aber gibt es tatsächlich den perfekten Mord, der auch von Ihnen nicht entdeckt werden könnte?
Ich fürchte, den gibt, also ich weiß, dass es ihn gibt. Der baut sich aber aus mehreren Einzelkomponenten zusammen. Ein Leichnam, der nicht obduziert wird, trägt in sich das große Risiko, dass hier ein Tötungsdelikt übersehen wird. Also wenn ein Leichnam obduziert wird von einem Gerichtsmediziner, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr gering, dass hier etwas übersehen wird. Trotzdem gibt es Tötungsarten, und ich verrate sie hier nicht, die auch einem erfahrenen Gerichtsmediziner Kopfzerbrechen bereiten könnten und allenfalls übersehen werden. Aber da muss man schon sehr viel Fachwissen haben, und das macht einem dann schon wieder als Täter verdächtig.
Und wir wollen natürlich hier auf jeden Fall auch keine Nachhilfe geben, empfehlen aber nochmal das Buch über die Arbeit von Christian Reiter, Über Leben und Tod heißt es, geschrieben hat es der Journalist Florian Klenk. Herr Reiter, vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.